In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Heute am 16. Mai 2019. Zunächst zum Themenüberblick. Hugo Boss, eine Kleiderfabrik zwischen Weimarer Republik und Drittem Reich. Das Unternehmen steht seit den frühen 1990er Jahren aufgrund seiner NS-Vergangenheit immer wieder in der Kritik. Vor allem geht es dabei um die Produktion von Uniformen für Wehrmacht, Waffen-SS und Hitlerjugend. Für Hugo Boss mussten damals während des Zweiten Weltkriegs auch ca. 150 Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen arbeiten. Das Antisemitismus-Referat Freiburg machte am Mittwoch, 15. Mai, zu diesem Thema eine Veranstaltung mit Roman Köster. Radio Dreieckland sprach mit ihm. 100 Jahre Abschiebehaft 2019, ein fragwürdiges Jubiläum. Derzeit läuft eine bundesweite Kampagne, 100 Jahre sind genug, Abschiebehaft abschaffen. In Baden-Württemberg liegt das Abschiebegefängnis seit 2016 in Pforzheim. Über die Kritik am Abschiebeknast sprach Radio Dreieckland mit dem Pfarrer Andreas Quinke. Er ist der evangelische Seelsorger in der Hafteinrichtung. Marsch against Bayer und Syngenta. Die große Masse der Nahrungsmittel wird weiterhin in hochintensiven Agrarsystemen produziert. Diese Systeme funktionieren nur mit einer konstanten Zufuhr von Kunstdünger, Pestiziden und fossilen Fremdenergien. Die negativen Auswirkungen dieser industriellen Landwirtschaft sind zahlreich. Auch 2019 gibt es wieder einen Marsch against Bayer und Syngenta. Radio Dreieckland sprach mit Zoe Roth. Im Südwesten verbreitet sich das Hantavirus. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist die Zahl der Hantavirus-Erkrankungen deutlich angestiegen. In Baden-Württemberg gab es bereits mehr als 200 registrierte Fälle. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur knapp ein Dutzend. Übertragen wird das Hantavirus durch Kontakt mit virenbelastetem trockenem Nagerkot. Eine Hantavirus-Erkrankung beginnt oft wie eine Grippe mit plötzlichem hohem Fieber. Kopf- und Gliederschmerzen sowie Bauch- und Rückenschmerzen kommen hinzu. In schweren Fällen könnte es zu Blut im Urin und Nierenstörungen kommen. Baden-Württemberg und Hessens Polizisten schützen Partei die Rechte. Mehr als 1000 Polizisten hielten in Pforzheim die nur 80 Teilnehmenden auf Seiten der Partei die Rechte und 620 Gegendemonstranten auseinander. Aufgerufen zur Gegendemo hatten Initiativen und Gewerkschaften. Zur Demonstration von die Rechte hatten die Veranstalter eigenen Angaben zufolge mit rund 200 Teilnehmenden gerechnet. Die Polizei hatte das Gebiet rund um die Demonstration weiträumig abgesperrt, um Krawalle zu verhindern. In Pforzheim kam es deshalb am Samstag, 11. Mai, zu Verkehrsbehinderungen. Stuttgart 21 kostet vielleicht noch mehr. Matthias Gastel, der bahnpolitische Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, fordert Geld vom Bund, um erwartbare Mehrbelastungen durch die gestiegenen Baupreise aufzufangen. Gastel: Gleichgültig, ob die nächste Kostenüberschreitung morgen, übermorgen oder nächste Woche eingestanden wird. Es ist klar, dass 8,2 Milliarden Euro bei weitem nicht ausreichen werden. Gastel stützt sich dabei auf Angaben aus dem Bundesverkehrsministerium. Hintergrund: Die Bahn hat die übrigen Projektteilnehmenden auf eine Beteiligung an den Mehrkosten verklagt, die über den vereinbarten Finanzierungsrahmen von 4,5 Milliarden Euro hinausgehen. Landeshauptstadt radelt hinterher. In einer Fahrradstudie mit 50 teilnehmenden Städten belegte Stuttgart den Platz 50. Den letzten Platz belegte Stuttgart vor allem wegen der schlechten Fahrradnutzung. Bei den Punkten Wetter, Anzahl der Radunfälle, Leihmöglichkeiten von Rädern, Investitionen in die Radinfrastruktur und Werbung fürs Fahrradfahren sind die Werte sogar gut. Aber der Stuttgarter benutzt den Drahtesel eben nur zu 5%. Die Stadt selbst spricht von inzwischen 8%, welche ihre Wege mit dem Fahrrad zurückführen. Oldenburg ist Spitzenreiter laut Statistik. In Oldenburg werden 42,7% der Fahrten mit dem Rad bewältigt. Die Studie wurde von einer Versicherung in Auftrag gegeben.
Das Antisemitismusreferat macht ja mit Ihnen eine Veranstaltung zu Hugo Boss von 1924 bis 1945, eine Kleiderfabrik zwischen Weimarer Republik und sogenannten Dritten Reich. Und Sie sind ja auch damals mit einer Studie beauftragt worden von Hugo Boss, als Hugo Boss in der Aufarbeitung der NS-Zeit war. Und Sie waren zu der Zeit an der Uni der Bundeswehr in München, ist das richtig?
Genau,
und Sie haben eben auch eine Studie gemacht, eine Veröffentlichung zu Hugo Boss und das auch im Beck Verlag veröffentlicht. Jetzt aber, wie kam das denn jetzt zu dieser Studie?
Der Hintergrund dessen ist, dass sich Hugo Boss eigentlich seit mindestens 25 Jahren immer wieder mit massiven Vorwürfen konfrontiert sieht, was die Vergangenheit des Unternehmens im Nationalsozialismus betrifft. Also es geht darum, dass sie als Schneider Hitlers bezeichnet wurden oder dass sie das findet sich sogar in Wikipedia-Artikeln, dass sie die SS-Uniformen während des Dritten Reiches hergestellt hätten. Und dann haben sie mich davor mit beauftragt, von unabhängiger Seite zu erforschen, wie es sich mit der Geschichte des Unternehmens im Nationalsozialismus verhält.
Wie kamen die denn auf Sie?
Genau, die Firma Hugo Boss hat sich an die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte gewandt, die im Prinzip der Zusammenschluss der wissenschaftlichen Unternehmensgeschichte, akademischen Unternehmensgeschichte in Deutschland darstellt. Ich hatte für die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte bereits vorher ein Projekt gemacht über ein Bekleidungsunternehmen und dann haben die mich angesprochen.
Und wenn jetzt Hugo Boss ja auch der Auftraggeber war, wie frei konnten Sie diese Untersuchungen machen?
Das ist mittlerweile sehr eingespielt. Das ist der Deal, der dem Ganzen zugrunde liegt. Also die Firmen beauftragen das. Die allermeisten Unternehmensgeschichten von Unternehmen im Dritten Reich werden ja von den Unternehmen selber bezahlt. Aber der Deal ist, dass das unabhängig erfolgt und dass die Unternehmen in keinster Weise Einfluss nehmen. Also es wäre auch überhaupt nicht in meinem Interesse gewesen, weil wenn Einflussnahme erfolgt, leidet automatisch meine akademische Reputation und dafür, das ist mir schlichtweg auch nicht wert.
Und da gab es auch keine Versuche, da Einfluss drauf zu nehmen über Archiveinsichten oder solche Dinge?
Na, die Archivalien, die ich eingesehen habe, die zitiere ich in jedem Fall und das kann auch von unabhängiger Seite nachgeprüft werden. Ansonsten hätte ich das auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn man da plötzlich ein Unternehmen drin hat, die einem sagen, schreiben Sie das mal anders oder so und so, das ist dann einfach keine wissenschaftliche Arbeit mehr und sowas hätte ich nicht gemacht.
Was haben Sie denn jetzt rausgefunden?
Was ich rausgefunden habe, sind eigentlich zwei wesentliche Aspekte. Der eine Aspekt ist im Wesentlichen aus der Geschichte so ein bisschen die Luft rauszunehmen. Ja? Also viele Leute, die projizieren das heutige Unternehmen Hugo Boss sehr stark in die Vergangenheit. Also, und dann gibt es sehr, sehr viele Gerüchte, Hugo Boss hätte die Paradeuniform für die Olympiade 36 hergestellt oder hätte die SS-Uniform designt. Wie gesagt, da haben meine Forschungsergebnisse eher ein nüchternes Ergebnis gebracht, dass die Firma zwar vom Nationalsozialismus profitiert hat, aber dass sie eben im Prinzip ein weitgehend stinknormaler, mittelständiger Fertigungsbetrieb war, der jetzt die Uniform nicht designt hat, aber eben Uniformen für die Waffen-SS und die Wehrmacht produziert hat. Der andere Aspekt ist klar zu sagen, dass Hugo Boss überzeugter Nationalsozialist gewesen ist. Also er tritt bereits 1931 in die NSDAP ein und auch die Führungsriege in dem Unternehmen waren in der Regel Nationalsozialisten. Das Unternehmen hat vom NS ökonomisch profitiert, indem sie sich sehr, sehr stark auf die Uniformproduktion.
In welcher Größenordnung denn?
Ach ja, in der Größenordnung. Also das Unternehmen hat im Krieg 300 Arbeitskräfte beschäftigt und einen Umsatz von 1 Million Reichsmark gemacht. Das ist eben ein mittelständischer Betrieb. Also ein Fertigungsbetrieb für Uniformen, aber eben am Ende einer von mehreren hundert. Und sie haben während des Zweiten Weltkrieges ca. 140 Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen beschäftigt.
Da wollte ich gerade danach fragen. Aber nochmal zu der Größenordnung. Es gab noch mehr Firmen, die diese Uniform, also auch so einleiten, dass das eine große Masse war, ja. Und die haben das alleine übernommen oder waren da andere auch noch beteiligt?
Nee, eben, das ist eben zunächst ein wichtiges Ergebnis, dass an dieser Uniformfertigung sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Betrieben beteiligt gewesen. Die Nazis, das liegt ja auch nahe, produzieren eine gigantische Nachfrage nach Uniformen. Allein die Hitlerjugend hat über 5 Millionen Mitglieder gehabt, Wehrmacht, SA, SS, es gibt eine riesige Nachfrage nach Uniformen. Und Hugo Boss ist ein Unternehmen, die diese Uniformen herstellt, aber eben, wie gesagt, nur ein Unternehmen von vielen hundert.
Und die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, gab es da Entschädigungszahlungen? Wenn ja, in welcher Höhe, wissen Sie das?
Ja, die genaue Höhe, ich glaube, das waren 1,4 Millionen Mark, Millionen D-Mark, mit denen sich Hugo Boss an der Stiftungsinitiative beteiligt hat. Also sie sind im Jahr 2000 der Stiftungsinitiative beigetreten und haben, wenn ich mich richtig erinnere, 1,4 Millionen Mark, also 1 Promille des damaligen Umsatzes.
Ist ja auch nicht so viel, wenn man guckt, dass das heute eins der bekanntesten Textilunternehmen in der BRD ist. Und
ja, genau. Also es hält sich sehr im Rahmen.
Ja, sehr wenig. Und wie stehen die heute dazu? 2019, gibt es da Aussagen oder wie?
Ja, ich glaube, dass sie mittlerweile ein angemessenes Verhältnis zu ihrer Vergangenheit entwickelt haben. Also sie stehen dazu und haben das ja auch historisch aufarbeiten lassen. Auf der anderen Seite erzeugt dieses Unternehmen ganz, ganz starke Erzählungen. Also insbesondere die Parallelität von schwarzen SS-Uniformen und schwarzen Business-Anzügen, das führt dazu, dass dieses Unternehmen sehr, sehr stark im Fokus der Öffentlichkeit steht. Und ich glaube, da tun sie sich weiterhin schwer damit, weil da auch tatsächlich auch viele Sachen im Raum stehen, die auch faktisch nicht zutreffen. Auf der anderen Seite ist es eine Geschichte, die im Unternehmen weiterhin ein großes Unbehagen auslöst.
Also da sehen Sie eine gewisse Kontinuität?
Naja, die Kontinuität, die könnte man vor allem ökonomisch sehen. Das Unternehmen selber ist seit den 1980er Jahren eine Aktiengesellschaft und die alte Führungsriege hat schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in dem Unternehmen nichts mehr zu sagen. Also eine personelle Kontinuität gibt es nicht. Die Frage ist, inwiefern es eine ökonomische Kontinuität gibt.
Dazu fällt mir ein, dass Hugo Boss ja auch produzieren lässt in der Türkei und in Kroatien und die Löhne sind minimalistisch.
Ja, genau. Also ja, wobei das Problem ist, also man könnte, sie produzieren auch ganz, ganz viel in Südostasien, wo auch niedrige Löhne bezahlt werden. Auch da ist es halt die Frage, wie man das sieht. Ne? Auf der einen Seite ist das, die Löhne sind sehr, sehr niedrig, auf der anderen Seite, das tun eigentlich alle, ne? Alle Bekleidung.
Macht's nicht besser.
Nee, macht es nicht besser, aber es ist eben, sonst gäbe es halt einfach schlichtweg keine Bekleidungsproduktion mehr in Deutschland. Das ist halt,
oder eine ganz andere.
Kann man natürlich sehr unterschiedlich werten, aber tatsächlich ist das, muss man sagen, ist es halt, machen es halt leider wirklich alle.
Sie sind regelmäßig in der Abschiebehaftanstalt Pforzheim. Wie sind die Bedingungen dort für die inhaftierten Flüchtlinge?
Ja, es ist so, dass man, wenn man schon mal in einem Gefängnis war und jemand besucht hat, schon sehr stark daran erinnert wird, dass es eigentlich in erster Linie mal ein Gefängnis ist. Und man also durch 1000 Türen durch muss, man hat eine starke Einlasskontrolle, wie am Flughafen, wer das kennt, bis hin zur Körperabtastung. Ich kann nur Papier und Bleistift mitnehmen und lande dann irgendwann in einem dunklen, ungemütlichen Besucherraum, wo ich dann die Flüchtlinge, die ich besuche, treffen kann. Also das ist schon etwas gruselig. Man denkt nicht, man denkt wirklich, man besucht jemanden, der eine Straftat begangen hat und nicht jemanden, der eigentlich in der Freiheit sein sollte.
Sie haben es gesagt, in der Abschiebehaft geht es eigentlich nicht darum, Straftäter wegzusperren, sondern lediglich darum, die Abschiebung zu gewährleisten. Eigentlich sollten also die Bedingungen für die Betroffenen besser sein als im normalen Gefängnis. Merkt man das jetzt nicht in Pforzheim?
Nun ja, also das, was eigentlich passiert in der Einrichtung, das bekommen wir gar nicht so Gesicht. Da dürfen wir auch gar nicht rein. Das ist schon besser in manchen Punkten als in der Strafhaft. Sie können sich frei bewegen, also nicht ganz frei, aber freier. Sie können sich besuchen untereinander, haben Zugang zu Internet oder Telefon hier. Können sich auch mal, wenn Sie wollen, was kochen. Aber es ist eben, sie sind dauernd eingeschlossen, sie können nicht mal raus, können nicht irgendwelche Freunde besuchen, Sie können auch nur sehr begrenzt Besuch bekommen, weil die Besuchszeiten sehr eingeschränkt sind. Man kann ihnen auch nicht einfach irgendwas mitbringen oder sie können sich zwar was kaufen an seinem Kiosk, das ist aber sehr, sehr eingeschränkt. Also sie sind hinter Gittern. Sie merken jedes Mal, wenn sie aus dem Fenster gucken, ja, das ist alles voll vergittert, sie können da nicht weg. Und sie haben eben nichts ausgefressen, sag ich mal, nichts getan, außer dass sie halt kein Erlaubnis haben, hier weiter im Land zu bleiben. Und deswegen werden sie zum Teil wochenlang eingesperrt.
Sie sind Seelsorger. Wie sieht es denn mit Ihrem Zugang zu den Inhaftierten im Abschiebegefängnis aus?
Ja, das ist eben gar nicht so einfach. Wir können nicht einfach Namen erfahren oder hingehen zu den Betreffenden. Wir sind darauf angewiesen, dass wir einen Namen erfahren, oft über Freunde, die uns mal anrufen oder auch meine Kollegin, die Beratung macht oder von Amnesty. Und die sagen, da ist jetzt gerade derjenige oder diejenige, könnte er die nicht auch mal besuchen, die würde sich sehr über Besuch freuen. Und dann gehen wir einfach hin und stellen uns vor und haben dann Zeit, mit denen mal zu reden. Und sie können erzählen, was ihnen so auf der Seele liegt, was sie beschäftigt und so und wie es für sie weitergeht.
Eine Abschiebung ist für die Betroffenen psychisch sehr belastend. Zudem gibt es viele Geflüchtete, die zum Beispiel aufgrund von Kriegserlebnissen oder auch aufgrund von Erlebnissen auf der Flucht traumatisiert sind. Wird denn diesen besonderen Umständen, in denen sich viele der Inhaftierten befinden, in Pforzheim genügend Rechnung getragen?
Naja, das fürchten wir leider gar nicht. Also das ist ja auch irgendwie nicht möglich. Da gibt es einen Arzt, einen Anstaltsarzt, der auch nicht dauernd vor Ort ist, der von außen praktisch immer wieder mal kommt, der nur sehr begrenzte Möglichkeiten hat, sich dort um die Inhaftierten zu kümmern. Es gibt keine psychologische oder psychiatrische Betreuung, schon gar nicht vor Ort. Und wenn man die hier im normalen Alltag bekommen will für Flüchtlinge, ist es sehr, sehr schwierig, weil es einfach viel zu wenig davon gibt. Also da sind sie oft sehr allein gelassen und wir merken oft, wie belastet die Situation für die Flüchtlinge ist. Dazu kommt eben neben der Verfolgungssituation und Fluchterfahrung auch oft eine familiäre Belastung. Also es gibt einige, die dann hier natürlich auch schon Freundschaften geschlossen haben, vielleicht schon liiert sind, vielleicht sogar schon ein Kind haben dann von einem Moment auf den anderen durch die Abschiebehaft halt aus allem rausgerissen werden und erstmal keinen Kontakt mehr haben können. Ja, das ist schon sehr belastend und nicht gut gelöst.
Im Abschiebegefängnis Pforzheim existiert auch ein Beirat, der formal das Recht hat auf unangemeldete Besuche. Reicht das zur Kontrolle der Bedingungen?
Nein, gar nicht. Dieser Beirat ist gar kein Kontrollgremium. Der hat im Grunde genommen keine großen Einflussmöglichkeiten. Diese Mitglieder, die dort sind, hätten zwar schon die Möglichkeit, auch ungekündigt mal dort reinzuschauen oder auch mal im Kontakt mit uns, mit denjenigen, die da Besuche machen, rückzufragen, wie ist es denn, wie läuft es denn, aber das wird alles unserer Wahrnehmung nach gar nicht genutzt. Sie dürfen auch nichts nach außen sagen, also sie haben praktisch eine sehr strenge Auflage, das darf alles nur intern, im Rahmen des Innenministeriums verlautet werden. Also die dürfen gar nicht an die Öffentlichkeit gehen. Also das ist im Grunde aus unserer Perspektive gar nicht, keine Kontrolle gegeben.
Die Arbeitsgruppe Abschiebehaft Pforzheim geht in einer Pressemitteilung von ca. 50% rechtswidrig Inhaftierten aus. Wie kann das denn sein?
Ja, das ist erstaunlich. Ja, also es gibt einen sehr bekannten Rechtsanwalt, Herr Fallbusch, das kann man hier ruhig nennen, der sicher einer der Anwälte ist, in der ganzen Bundesrepublik mit am meisten Flüchtlinge rechtlich berät. Da sind sich eigentlich alle Beratungsorganisationen, Hilfsorganisationen einig. Die grundsätzliche Rechtsberatung ist ein absolutes Manko. Das ist auch in anderen Ländern zum Teil besser geregelt. Also hier haben nicht einmal die Hälfte, also Flüchtlinge, überhaupt eine Rechtsberatung. Das heißt, die wissen oft gar nicht, was ihnen zusteht und was nicht. Und sie landen eben ganz schnell dort. Also zum Beispiel, der Fachbegriff heißt, wenn sie vollziehbar ausreisepflichtig sind und die Polizei mal gucken will, wo sind sie denn, und dem Moment nicht angetroffen werden, dann kann es schon ausreichen, dass man beschließt, also die müssen jetzt in Haft genommen werden, obwohl sie vielleicht nur mal einen Tag weg waren, jemand besucht haben oder was auch immer. Also das geht ganz schnell. Also sie haben vergessen, der Ausländerbehörde zu melden, wo sie jetzt gerade sind, ja, obwohl sie nicht weglaufen, ja, obwohl man sie finden kann. Aber die Behörde selber, also das Amt vor Ort hat es, aber die Behörde selber hat nicht die Daten, dann werden sie schon inhaftiert. Das geht ganz schnell.
Abschließend, für die Abschiebehaftanstalt Pforzheim ist eine grün geführte Landesregierung zuständig. Welche Botschaft und welche Forderungen haben Sie an die Landesregierung bezüglich des Abschiebegefängnisses?
Ja, wir haben schon Besuch gehabt von Politikern, auch von den Grünen. Und momentan haben wir den Eindruck, dass da vor allem die Linken sich sehr für interessieren. Die Grünen auch, aber sie befürchten, dass sich da viele, die Parteien, zu viel den Kompromissen beugen, Bedürfnissen aus der Bevölkerung nach Sicherheit. Die Botschaft, die wir haben, ist, es ist klar, dass keine Gefahr von diesen Flüchtlingen ausgeht, und man kann das, was man erreichen will, dass man die hier kein Recht haben zu bleiben, wieder in ihre Länder zurückbringt, auch ohne Abschiebehaft erreichen. Und es soll sich die Politik darum kümmern, dass hier Recht und Gesetz wirklich durchgehalten wird und nicht einfach Leute weggesperrt werden, heimlich praktisch verborgen vor der Öffentlichkeit. Das ist großes Unrecht, und das soll bitte die Politik zur Kenntnis nehmen und sich dafür einsetzen.
Das sagt Andreas Quinke. Er ist der evangelische Seelsorger im Pforzheimer Abschiebegefängnis und kritisiert als Teil der Arbeitsgruppe Abschiebehaft die dortigen Zustände.
Alle Jahre wieder Marsch gegen Monsanto, beziehungsweise nicht Monsanto, sondern Bayer und Syngenta. Aber Monsanto hat damit auch irgendwo was zu tun, und ich bin es verbunden mit Zoe Roth und sage erstmal herzlich gegrüßt.
Guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Ja, einladen tut ihr auch, und zwar am 18. Mai, sprich jetzt am Samstag um 13 Uhr auf den Barfüßerplatz in Basel. Und wie jedes Jahr fast stelle ich die gleiche Frage: Was hat denn Basel mit diesem Chemiekonzern oder mit den Chemiekonzernen zu tun, außer dass so viele in Basel irgendwie sitzen und dort produzieren bzw. auch verkaufen?
Ja, genau, Sie sagen es eigentlich schon. Im letzten Jahr wurde Monsanto von Bayer übernommen, und dementsprechend heißt der Marsch, der dieses Jahr zum 5. Mal stattfindet, auch dieses Jahr March Against Bayer und Syngenta. Denn wir haben weiterhin, und im Moment lesen wir zum Glück schon etwas mehr in der Zeitung dazu, wir haben eine richtige Umweltkrise, wir sprechen von Klimakatastrophe und Biodiversitätskrise. Fast monatlich gibt es neue Berichte mit neuen erschreckenden Zahlen. Und auch die industrielle Landwirtschaft spielt eine große Rolle bei diesem Thema. Sie ist für über 30% der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich. Und mit ihren intensiven Monokulturen und Pestiziden einer der Haupttreiber vom Insektensterben, von dem wir auch immer wieder hören. Jetzt haben wir mit Syngenta, Bayer und BASF drei große Gewinner, drei Großkonzerne in diesem Agrosystem in Basel, was für uns Grund genug ist, auch 2019 zusammen für eine andere Landwirtschaft auf die Straße zu gehen.
Muss das überhaupt noch sein? Ich meine, wenn man jetzt die Zeitungen durchliest, dann kriegt man mit, dass Bayer angeschlagen ist, beziehungsweise die haben ja einige Gerichtsprozesse auch wegen euch am Halse. Und die sind erst vor kurzem verurteilt worden, und die Bayer-Aktie ist prompt etwas nach unten gesackt, wobei bei den ersten Urteilen, die ganz milde ausgefallen sind, relativ milde ausgefallen sind, die Bayern-Aktien natürlich noch stärker nach unten gesackt sind. Also das heißt, die Chemiekonzerne sind angezählt.
Ja, und eigentlich der beste Beweis dafür, Protest wirkt. Zum Glück ist der Verlauf so, wie Sie sagen, Bayer und Monsanto damit bekommen den Gegenwind zu spüren. geraten in diesem Sinne ins Kreuzfeuer des Protestes und somit geraten auch ihr Geschäftsmodell, dass sie mit dem Pestizid und dem Vorantreiben dieser extrem intensiven industriellen Landwirtschaft vorantreiben, vielmehr in die Öffentlichkeit und in die Kritik. Und für uns ist das ein weiteres Zeichen, dass es das braucht, dass Menschen gemeinsam auf die Straße müssen, dass wir einen Systemwechsel in der Landwirtschaft fordern müssen, wenn wir diese drohende Umweltkatastrophe irgendwie noch zumindest abmildern wollen.
Im letzten Jahr habe ich an dieser Stelle gefragt, ob ihr da ruhig marschieren könnt. Da hat es geheißen, ihr habt einige Verlegungen in Basel bekommen, sprich ihr musstet wohl ganz anders hin. Hat sich das dieses Jahr beruhigt? Das heißt, könnt ihr das machen, was ihr wollt?
Ja, auch hier könnte man eigentlich sagen, es ist eine Geschichte von wegen Protest wirkt. Letztes Jahr gab es neben dem March auch noch einen offenen Brief, der ging unter dem Titel Nicht in unserem Namen Basel mit 5 Forderungen in eigentlich im Format einer Petition an die Basler Regierung. Darin wurde beispielsweise ein Entschädigungsfonds für die Opfer von Pestizidvergiftungen gefordert. Darin wurde gefordert, dass Basel alle Public-Private Partnerships mit Syngenta aufkündigt. Und unter anderem wurde auch gefordert, dass Protest zulässig ist, dass Protest wichtiger ist als ein ruhiges Shoppen in der Innenstadt. Und wenn auch jetzt diese Petition noch im Gange ist und behandelt wird aktuell in der Politik in Basel, hat sich schon eine erste Wirkung gezeigt, sodass es dieses Jahr kein Problem mehr war, eine Demonstrationsroute durch die Innenstadt zu bekommen.
Wo habt ihr dieses Jahr den Schwerpunkt draufgelegt?
Wir haben dieses Jahr so 2 große Schwerpunkte, wahrscheinlich eben auch die dringlichsten, die ersten Auswirkungen sind, die wir spüren von diesem Landwirtschaftssystem. Das ist einerseits der Beitrag der industriellen Landwirtschaft an die drohende Klimakatastrophe, wo wir eigentlich sagen, verantwortungsvolle Bodenbearbeitung könnte Unmengen an Emissionen einsparen, wäre ein wichtiger Teil von einem grundsätzlichen Systemwandel, der uns hilft, diese Klimakrise abzuwenden. Und das andere ist das Insektensterben, wo man feststellen musste, dass in den letzten Jahren allein die Menge der Fluginsekten um 75% zurückgegangen ist und dass dafür die industrielle Landwirtschaft mit eben intensiven Monokulturen und Pestiziden einer der Haupttreiber dahinter ist und dass unser gesamtes Ökosystem und somit eigentlich unser Überleben gefährdet. Das sind so dieses Jahr die 2 Hauptpunkte, wobei natürlich ähnlich wie letztes Jahr die Fusionswellen in dieser Branche, dass eigentlich die 4 größten zusammen fusionierten Konzerne einen Anteil von über 70% vom weltweiten Saatgut- und Pestizidmarkt haben, spielt weiterhin eine Rolle und auch, dass wir für Solidarität mit den sozialen Bewegungen in Brasilien einstehen, ist uns wichtig, da dort der Präsident Jair Bolsonaro im Begriff ist, gewisse Bewegungen zu terroristischen Organisationen zu erklären und somit privaten Konzernen und da allen voran der Agrarindustrie einen Freibrief für die Abholzung des Regenwaldes zu geben. Das sind so, würde ich sagen, die 4 wichtigsten Punkte, die uns dieses Jahr auf die Straße bringen.
Auf die Straße, das heißt am Samstag auf die Straßen von Basel. Genau. Ich rede hier gerade kurz im Plural. Ihr startet vom Barfüßerplatz in Basel. Wann muss man da sein?
Das Programm auf dem Barfüßerplatz beginnt um 13 Uhr mit einigen Reden, mit Musik, mit einem Programm für Kinder. Und wirklich loslaufen würden wir ungefähr um 2. Und vielleicht auch spannend für deutsche Hörerinnen und Hörer, es kommen jedes Jahr auch sehr viele Menschen aus Südbaden oder den Grenzregionen zur Schweiz. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn dieser Protest und die industrielle Landwirtschaft, die endet nicht an Landesgrenzen. Und wir freuen uns, wenn da natürlich eine übernationale Zusammenarbeit möglich ist.
Dann freue ich mich. Zoe Roth zum Marsch ergänzt, ja, ich will es nochmal sagen, Monsanto, wobei Monsanto eigentlich Bayer ist. Und also auf den Marsch gegen Syngenta und Bayer. Merci. Das war Fokus Südwest, heute am 16. Mai 2019, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
Berg. We are all sitting in one boat.
Bildung, Lernen, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!